Liebe Gemeinde, liebe Freunde, liebe Gäste, kürzlich sagte ein Kind, Gott redet ja nicht. Wir reden mit ihm, wir beten, aber er redet nicht mit uns. Hat das Kind recht? Die Frage ist sehr berechtigt. Als versammelte Gemeinde dürfen wir auf solch eine Frage die Antwort nicht schuldig bleiben. Und vielleicht, wenn wir den Eindruck auch nicht bestätigen, dann nicht einfach nur so mit einem doch antworten, sondern selber sagen, wie wir Gott reden hören. Dieser Tage fragte jemand, kann man denn den Glauben lernen? Und ich antwortete, ich denke nicht. Und das sage ich, obwohl ich von klein auf mit dem Glauben in Berührung gekommen bin und ihn scheinbar doch erlernt habe. Da liegt ja die Vermutung sehr nahe, dass man Glauben lernen kann, wenn man von klein auf damit in Berührung gekommen ist. Ich habe in meiner Antwort behauptet, dass jeder Gläubige eine Gottesoffenbarung hat und dass diese Gottesoffenbarungen sich schon unterscheiden, aber alle Gottesoffenbarungen das eine gemeinsam haben, dass wir letztlich darüber staunen, dass Gott redet und auch zu uns geredet hat. Nun habe ich mir das nicht ausgedacht, dass Gott redet. Schlagen wir mal irgendwo im Alten Testament eine erzählende Geschichte nach, dann werden wir vermutlich darin die Wendung finden, und Gott sprach. Und das ist heute unser Predigttext. Und Gott sprach. Wenn es lediglich eine Redewendung wäre, stellen wir fest, dass sie eine der häufigsten Redewendungen der Bibel ist. Aber es ist keine bloße Redewendung, sondern es ist die Erfahrung von Menschen, die da niedergeschrieben ist in der Bibel. Martin Buber erzählte einmal die Geschichte eines jüdischen Reisepredigers, Susja von Hanipol, der sich geradezu vor Begeisterung weggeschmissen hat, wenn er einen Text gelesen hat und darin diese Formulierung vorkam, und Gott sprach. Da musste er sich erstmal beruhigen, bevor er diesen Abschnitt auslegen konnte. Und das ist irgendwie das Unvorstellbare, dass der ewige Gott, der diese Welt erschaffen hat, den Kosmos und alles, was irgendwie existiert, dass dieser große Gott zu uns kleinen Menschen, zu uns Eintagsfliegen spricht, wie ein Mann mit seinem Freund spricht. Gott redet. Aber wie? Wie redet Gott? Ich möchte einige Beispiele nennen, in dem Bewusstsein, dass das wirklich nicht alle Beispiele sind. Als ich schon mal dieses Thema behandelt habe, sagte mir jemand auch gleich, dass es sehr viel mehr Beispiele gibt. Und die gibt es durchaus, aber ich werde mich auf einige beschränken. Es sind immerhin 10. Das erste Beispiel ist, man kann von Gott angesprochen werden durch die Predigt im Gottesdienst. Martin Luther übersetzt ja, der Glaube kommt aus der Predigt. Das hat er nicht richtig übersetzt, aber volksnah, denn eigentlich heißt die Stelle, der Glaube kommt aus dem Hören. Viele Menschen hören nun gerade von Gott im Gottesdienst. Und es ist ihr Anliegen, nicht nur etwas über Gott zu hören, sondern sie beten vor dem Gottesdienst. Deswegen kommt manche auch ein paar Minuten eher und er sieht so aus, als ob er schläft. Er faltet die Hände und betet dafür, dass Gott zu ihm spricht. Ja, nicht so unbedingt vom Himmel herunter, sondern so von Herz zu Herz, durch seinen Geist. Mir persönlich ist das ganz wichtig, wenn ich, kann es ja nur sagen, von den Malen, wo ich nicht selber predige, aber dann bete ich trotzdem auch für die Hörer und auch für mich. Aber im Urlaub, wenn ich in den Gottesdienst gehe, und das tue ich dann auch in der Regel, dass ich für die Pastorin oder den Pastor bete, der die Predigt hält. Und der letztlich auch für mich, ob ich den mag oder nicht oder kenne oder nicht, für mich, dass ich Gott höre. Gott spricht durch die Predigt zu mir. Man fragt sich vielleicht, manchmal muss man dann da so oft zum Gottesdienst gehen, dass Gott spricht. Gott spricht ja auch nächste Woche wieder. Sagte mal ein Sohn zu seiner Mutter, musst du da mal hingehen? Und dann sagte die Mutter, nimm mal den Korb und geh zum Brunnen und mach den Korb voll. Und dann pumpte der Junge Wasser an den Korb und kam zu seiner Mutter zurück und sagte, das funktioniert irgendwie nicht, das Wasser läuft immer raus. Ja, sagt die Mutter, so ist das auch mit den Gottesdiensten. Vieles von dem, was ich da höre, das geht wieder weg. Aber, und dann? Ja, aber der Korb wird sauber. Man wird so, man gewöhnt sich so dran, aber man nimmt immer wieder etwas mit, das reichert sich so an und ich höre letztlich Gott in allem. Das zweite Beispiel, Gott mahnt durch unser Gewissen. Ich glaube, die meisten Menschen haben ein Gewissen. Auch wenn manchmal Menschen behaupten, Mensch, der hat ja kein Gewissen oder der handelt ja völlig gewissenlos. Sicherlich können uns Psychologen und Soziologen viel besser erklären, wie es dazu kommt, dass wir ein Gewissen haben. Aber ich bin überzeugt, es ist irgendwie schöpfungsgemäß angelegt. Und dann wird es durch verschiedene Einflüsse geprägt. Nicht nur Christen haben ein Gewissen. Auch unter Jahrtausende alten Kulturen ist nachzuweisen, dass Menschen mit ihrem Gewissen Entscheidungen getroffen haben. Unsere Erziehung spielt natürlich dabei eine ganz große Rolle, aber nicht die alleinige Rolle. Sonst würden ja Kinder immer die gleichen Entscheidungen treffen, die ihre Eltern schon getroffen haben. Fakt ist, dass Vorbilder schon dabei eine große Rolle spielen. Und die suchen wir uns zum Teil sogar selbst, die Vorbilder. Und da nehmen wir oft Leute, die so handeln, so leben, wie sie reden. Und dann merken wir, dass gute Vorbilder gar nicht so immer leicht zu finden sind. Von meinen Vorbildern aus der Kinder- und Jugendzeit sind in diesem Jahr zwei gestorben. Das finde ich ganz schön traurig. Dann waren die auch schon älter. Und das ist dann wohl so. Aber als Vorbilder habe ich sie schon eine ganze Weile gar nicht mehr gebraucht. Das heißt nicht, dass sie deswegen sterben können, das wäre Quatsch, aber das, was sie mir vermittelt haben, ist ja zu meinem eigenen geworden. Das hat sich bei mir integriert. Und am meisten haben sie mich wahrscheinlich darin überzeugt, dass sie ihre Beziehung vor Gott gelebt haben. Sie gehören vielmehr zu denen, die für mich beglaubigt haben, was sie auch gesagt haben. So hat das mir Gesagte und Gepredigte und das mir Vorgelebte zusammen mein Gewissen gebildet. Wir müssen uns ja nicht an alles erinnern, was jemand gesagt hat. Wir müssen uns nicht an 1000 Predigten erinnern oder an alle Kindergottesdienstgeschichten, die wir je gehört haben, sondern das Gesagte und Gelebte wird ja immer wieder mit dem, was bei uns drin ist, verglichen, angeglichen, geupdatet und dann haben wir ein Gewissen. Und so müssen wir bei einer Entscheidung, die wir treffen müssen, die wir ganz schnell treffen müssen, nicht alles durchblättern, was wir je gehört haben, sondern wir haben ja so ein Entscheidungspotenzial in uns, das Gewissen. Und darum können wir auch ziemlich schnell und gut manche Entscheidungen treffen. Da aber Gott uns das Gewissen geschenkt hat und wesentlich mitgeprägt hat, behaupte ich nicht zu viel, wenn ich sage, Gott mahnt mich auch durch das Gewissen. Wenn ein Mensch sagt, und das höre ich nicht selten, also du weißt so, ich kann nicht glauben, wenn du wüsstest, wie mein Vater, wie mein Pfarrer, wie unsere Nachbarin, wie die alle waren, dann kann man vielleicht sagen, das tut uns sehr leid, dass das so ist und dass du es nicht einfach hattest. Aber du hast zum Beispiel, wenn man bei den Vorbildern anknüpft, du hast die Wahl, dir auch andere Vorbilder zu suchen als diese. Und du kannst dir überhaupt die Frage stellen, ob du, nachdem du auch schon reifer geworden bist, überhaupt noch Menschen dafür brauchst. Das ist ja mehr so das Ding der kleineren Kinder, die Vorbilder brauchen. Und du wirst merken, du bist deswegen nicht gewissenlos, auch wenn du keine Vorbilder hast, sondern wenn du deine Maxime durch andere, durch anderes Reden Gottes, sage ich mal, dir zueignen kannst. Aber dieses zweite Beispiel möchte ich schon unterstreichen, auch wenn es ja jetzt etwas mehr Raum eingenommen hat. Das Gewissen, durch das Gewissen mahnt uns Gott. Das dritte ist, Gott legt manchen Menschen Worte in den Mund. Und später stellt sich raus, dass der jene das ja vielleicht gar nicht so auf uns hingemünzt hat, sondern es hat er das einfach gesagt und es war in einer bestimmten Situation und es war für uns wie eine Gottesoffenbarung. Und ich denke, das haben manche von uns schon so erlebt, dass irgendjemand ihnen etwas gesagt hat, ob das für sie bestimmt war, würde man denjenigen fragen, der würde sagen, habe ich gar nicht so gemeint. Aber in dieser Situation haben sie es für sich gehört wie eine Bestätigung, eine Empfehlung, ein Marschbefehl. Und auch das andere, dass jemand selber hört von anderen Leuten, du hast einmal gesagt und das hat bei mir, was habe ich gesagt, das ist ja peinlich, ich weiß das gar nicht mehr. Aber das habt ihr sicherlich auch schon oft so gemacht. Ihr habt etwas gesagt und bei dem anderen hat es etwas ausgelöst und das war für ihn wegweisend. Da legt Gott manchmal Worte einfach in unseren Mund. Das ist gar nicht so spektakulär, aber es ist ein Weg, wie Gott redet. Das vierte, Gott redet durch den Mund eines seelsorgerlichen Menschen. Während bei dem, dass Gott manchmal Worte in unseren Mund legt, ja gar nicht so ein starker Einfluss, kein geplanter Einfluss dabei ist, also dass uns jemand so auch mit Macht beeinflussen will, sondern dass so mehr sich zufällig ergibt, kann das bei dem Seelsorger schon etwas anders sein. Deswegen sucht man sich ja manchmal auch den Seelsorger aus, der mit einem reden darf. Ich empfinde das als eine gute Hilfe, wenn mir jemand hilft, meine Dinge zu sortieren, zu sagen, du, das ist dein Charakter. Das wirst du auch nicht los. Das ist so. So bist du. Und dann komme ich mit anderen Dingen, das ist meine Scham und das ist meine Schuld. Und da erinnere ich mich, wie einer mir geholfen hat, das zu sortieren nach dem Motto, im Hintergrund waren zwei biblische Geschichten, du, das tue hinfort nicht mehr. Mancher kennt diese Geschichte, das tue nicht mehr. Und das andere, gib doch jetzt von dem, was bei dir neu geworden ist, anderen Menschen ein Zeugnis. Die eine Geschichte war diese Sache mit der Ehebrecherin und der Steinigung und die andere der von Zachäus. Und beide standen so nebeneinander, aber das war so, ich sag mal, spielerisch nebeneinander, da war kein Zwang. Und da habe ich für mich so empfunden, so handelt ja Gott. Der setzt uns nicht unter Druck. Das fünfte, Gott redet durch die Werke der Natur. Das ist ein sehr zartes Reden Gottes. In der immer noch funktionierenden Schöpfung, bei alledem, was so ruiniert ist, und wenn wir Nachrichten sehen, sagen wir uns, was ist eigentlich von der schönen Schöpfung geblieben? Es ist noch so viel Schönes geblieben. Und Gott redet dadurch zu uns. Und manchmal wird uns das so bewusst, ich sah dieser Tage einige Fotos, einfach so in die Schöpfung hinein fotografiert. So schön. Hat unsere Kastellansfrau gemacht. Birgit ist ja nicht da, kann man ruhig mal sagen. Fand ich richtig, richtig schön zum Ansehen. Könnte mal sagen, Birgit, zeig mir mal deine Fotos. Vielleicht freut sie sich, aber verratet mich nicht. Da kann man meditieren. Da redet Gott. Das sechste, Gott spricht zu uns durch Träume. Im 127. Psalm heißt es im Vers 2, Gott redet mit seinen Freunden im Schlaf. Biblische Belege gibt es da eine ganze Menge, gerade die Josefs, der eine aus dem Alten Testament, der Sohn von Jakob, und der andere aus dem Neuen Testament, der Vater von Jesus. Da spielten ja Träume eine ganz große Rolle so für die Geschicke, wie der Weg so weitergeht. Und es gibt so viele andere Träume. Und mancher hat in einem Traum von Gott empfangen, wie er sich entscheiden soll. Und darum ist das völlig okay, wenn wir eine schwere Entscheidung treffen, dass wir dann manchmal sagen, komm morgen wieder, ich muss die Sache noch einmal überschlafen. Und dann haben wir manchmal ganz wirre Träume. Aber wir werden uns wahrscheinlich an manche Träume erinnern, die uns ein Hinweis gewesen sind, wie wir uns zu entscheiden haben. Und wo wir dann auch sagen können, obwohl manche sagen, ja, mit Gott hat das nicht so viel zu tun, wo wir sagen würden, doch, da hat sich für mich nochmal ereignet, dass Gott zu mir gesprochen hat, auch in diesem Traum. Und dazu rechnen wir auch die ersten 20 Minuten nach dem Wachwerden. In den ersten 20 Minuten nach dem Wachwerden haben wir manchmal die allerbesten Ideen. Da kann man gar nicht sagen, war das noch Schlaf, kommt das aus dem Traum, ist das jetzt so eine Aufwachphase? Man müsste sich eigentlich einen Zettel hinlegen und da die Sachen mal aufschreiben, weil die sich nach 25 Minuten schon verflüchtigt haben. Da sind die guten Ideen wieder weg. Und man müsste überlegen, ob man nicht so zeitig zu Bett geht, dass man nicht immer durch den Wecker hochgerissen wird, sondern dass man eine Aufwachphase hat. Ich habe das heute Morgen versucht mit der Aufwachphase in mehreren Etappen. Bin auch zu spät gekommen. Ja, ich habe gestern doch, obwohl ich jetzt anders empfehle, gestern Abend noch Fernsehen geguckt. Ja, so einen verantwortungsvollen Film, ne? Also ruhig mal die Zeit nutzen und die erste Zeit des Tages. Es muss ja nicht immer das Morgengebet sein von Martin Luther, dass man da betet oder so von Bonhoeffer, sondern dass man einfach diese Impulse nochmal wach hält und sich bewusst macht. Gott spricht zu uns. Das siebte, Gott spricht zu uns durch Umstände und Vorfälle. Dazu gehören manchmal Krankheitszeiten, auch ungeplante Krankenhausaufenthalte, die kommen ja meistens immer total blöd, so ähnlich wie Monat Fahrverbot, ist ja auch so völlig ungelegen. Da wollte ich noch was von dir wissen nachher. Oder der Verlust eines Menschen. Manchmal sind ja das alles Sachen, die reden zu uns. Warum ist er jetzt nicht mehr da? Und was macht das mit mir? Gott sagt uns manchmal etwas durch Umstände. Gestern Abend bekam ich eine Mail von einem Kollegen aus Weltersbach. Das ist so eine Siedlung für Senioren. Da sind ganz viele Pastoren. Und das ist bei Leichling, Wuppertal, die Ecke da, so Rheinland. Und ich erinnerte meine Frau daran und sagte da, Weltersbach, da ist der Bach über die Ufer getreten. Und da sagte sie, welcher Bach? Ja, der ist so klein, den sieht man kaum. Aber jetzt doch. Und dann sagte er, naja, ich hatte noch ein bisschen Glück, ich musste nur meinen Keller und meinen Carport wieder frei spritzen, wo alles voll Schlamm war. So. Und dann sagte er so zu mir, was will uns Gott dadurch sagen? Da dachte ich, passt ja dazu, Ereignisse, wo wir uns diese Frage stellen, was sagt Gott dadurch? Durch solche Dinge, die uns jetzt nicht gefallen und die so plötzlich kommen, gestern früh, ein Gewitter, um 11, halb 11 nochmal und dann ist der ganze Käse da. Gott spricht. Das achte, Gott kann uns durch die Sprache einer innersten Gewissheit auch ohne Worte leiten. Vielleicht muss uns das überhaupt niemand gesagt haben, aber ich weiß das jetzt. Ich weiß, dass Gott mich lieb hat. Nun haben wir das heute schon im Gottesdienst gehört. Aber auf einmal ist das in mir selber eine totale Gewissheit. Gott hat mich lieb. Das kann ich glauben. Und ich kann glauben, dass ich zu Gott auch Vater sagen kann. Das ist nicht irgendwie jetzt anstrengend oder ich muss mich überwinden, sondern es ist einfach jetzt in mir. Und das betrifft auch viele Dinge, die das praktische Leben betreffen. Dass ich jetzt weiß, das ist zu tun, das ist mir eine Gewissheit geworden. Und das ist nochmal anders als eine nur durch Analyse getroffene Entscheidung. Es ist einfach so punktuell da, das tue ich jetzt. Und das hängt vielleicht auch mit diesen 20 Minuten zusammen in der Aufwachphase, weil wir da manchmal solche Gewissheiten haben, bevor sie sich dann im Tagesgeschehen oder aus Ängsten oder aus welchen Gründen auch immer verflüchtigen. Gott spricht auch durch solche Gewissheiten. Das neunte, Gott redet zu dir, zu uns durch Jesus Christus. Das ist etwas sehr unglaublich, dass sich der Schöpfer des Himmels und der Erde, des Kosmoses, überhaupt erstmal so klein gemacht hat, dass er zu uns gekommen ist in Jesus. Als ich von Pfingstsonntag zu Pfingstmontag mit meinen Enkeln im Garten zeltete und die Zelte aufbaute, da blieb ich mit meinem Gesäß dann immer am Eingang dieser Hundehütten hängen. Da bin ich gar nicht mehr so gewöhnt, in diese kleinen Zelte zu steigen. Aber hier entsteht für mich so der Eindruck, Gott, der so groß ist, der hat da keine Probleme, so in das kleine Zelt meines Lebens zu kriechen und mit mir Gemeinschaft zu haben. Und das macht er in Jesus, indem er da geboren ist und am Kreuz gestorben und auferstanden ist. Das hat alles eine Bedeutung für mein Leben, und viele meiner abwehrenden Argumente werden durch das Leben und die Worte natürlich auch, aber durch die Worte und das Leben von Jesus entkräftet. Ich werde entwaffnet mit meinen Argumenten. Durch all das, was Jesus gesagt und gelebt hat. Und das kann ja sein, dass ich ja sage, das sind 2000 Jahre her, wieso, was soll das mit mir zu tun haben? Aber wenn ich jetzt die Bibel lese, dann stoße ich ja auf Worte, die Jesus gesagt hat. Und es lohnt sich eigentlich, diese Worte, ganz viele von diesen Worten auswendig zu lernen. Das sind manchmal ganz kurze Sätze, was Jesus mal gesagt hat. Und diese Sätze in unserer Zeit in Anwendung zu bringen, das passt so oft so wie die Faust aufs Auge. Es gibt meines Erachtens eine Entscheidung, die wir im Leben treffen müssen, im Blick auf das Hören. Und das sind jetzt keine Jesus-Worte, sondern das sind Worte, die kreisen um Jesus. Das eine ist das Wort der Maria, die sagt zu den Knechten auf der Hochzeit zu Kana, was er euch sagt, also Jesus euch sagt, das tut. Das ist die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist, ist ein Überschriftgelehrte gesagt, dass die sagten, wir wollen nicht, dass dieser Jesus über uns herrsche. Das ist so eine Alternative. Und ich glaube, dass das Problem weniger darin besteht, wenn man erstmal merkt, auf welche Weise Gott redet, weniger darin besteht, zu glauben, dass Gott redet, denn er redet schon so und so, dass das Problem dann eigentlich das ist, dass wir uns entscheiden müssen, ob wir das, was Gott uns sagt, auch tun wollen. Also ob wir, aus dem Hören kommt ja das Gehorchen, ob wir dann auf Gehorchen wollen. Hören, nicht nur hören, sondern auch handeln danach, was er sagt. Was er euch sagt, das tut, oder wir wollen das gar nicht machen, was er sagt. Das Zehnte wäre dann noch, dass wir nochmal auf die Bibel verweisen, dass wir darin lesen, und ich sage mal besonders auch die Jesus-Worte, aber auch andere Geschichten, und die Bibel so betend lesen, dass wir sagen, himmlischer Vater oder Jesus oder Heiliger Geist, sprich dadurch zu mir. Da haben wir eine ganz große Freiheit im Hören. Wenn wir eine Predigt hören, dann sagen wir, hat er wieder darüber gepredigt, das haben wir schon mal gehört. Da sind wir manchmal die Opfer auch von irgendwelchen Menschen, so fühlen wir uns. Aber beim Bibellesen haben wir doch eine große Freiheit, in der wir die Bibel lesen sollten. Wie wir Gott erfahren, wie er uns anspricht, das haben wir nicht in der Hand, das ist sehr verschieden, aber wir haben in der Hand, was wir daraus machen, aus dem, was wir von ihm, über ihn und wie aus seinem Mund hören und ob wir das dann tun oder nicht.